Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Heute Traumwetter, wurde auch Zeit. Inzwischen haben alle Hotels und Restaurants geöffnet. Ihr könnt euch also bereit machen. In Lignano sind sogar schon die Strandliegen aufgestellt. Vorerst gratis. Was erwartet euch heute? Ein Riesenärger um ein 500.000 Euro Los? Ein Einbruch bei Prada? Vergessene Kinder in Triest? 300.000 Legosteine? Und ein ungewöhnliches Kino in Venedig? Andiamo!
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Ein Glückslos, 500.000 Euro Gewinn und eine Frau, die spurlos verschwindet. Was wie der Anfang eines Romans klingt, beschäftigt derzeit die kleine Stadt Carsoli. Die liegt in den Abruzzen. Alles beginnt in der Bar Renato, einer Annahmestelle in einem Einkaufszentrum. Dort wird am 8. März, ausgerechnet am Weltfrauentag, ein Rubbel losgekauft. Ein Mann bezahlt 5 Euro und schenkt das Los direkt weiter. An seine Partnerin. Mit den Worten, heute ist Frauentag. Statt einer Mimose schenke ich dir dieses Los. Das hat unerwartete Folgen, denn das Los ist ein Volltreffer. 500.000 Euro. Doch statt gemeinsam zu feiern, passiert etwas Unerwartetes. Die Frau soll das Gewinnerlos bei einer Bank in Carsoli deponiert haben. Danach verliert sich ihre Spur. Sie kehrt nicht nach Hause zurück. Ihr Partner wartet vergeblich, versucht, sie zu erreichen. Doch das Telefon bleibt stumm. Gegenüber einem Freund äußert er einen Verdacht, dass seine Partnerin den Gewinn für sich behalten will. Und er erhebt selbst Anspruch auf das Geld. Seine Begründung? Er habe das Los bezahlt, also gehöre der Gewinn ihm. Na, da bin ich ja mal gespannt. Falls hier Anwälte mithören, gern mal Bescheid sagen, wie da die Rechtslage ist. Noch gibt es keine Anzeige, der Mann hofft. Doch der Mann will zu den Carabinieri gehen, wenn sich seine Partnerin nicht bald meldet. Währenddessen wird die Bar Renato selbst zum Schauplatz der Geschichte. Neugierige kommen vorbei, wollen wissen, ob der Gewinn wirklich existiert. Und vor allem, wer die Glücklichen sind. Oder Unglücklichen. Der Besitzer hält sich bedeckt. Aus Datenschutzgründen gibt er keinen Namen preis. Brav. Er bestätigt aber, das Los wurde tatsächlich gekauft und direkt danach verschenkt. Ein Geschenk, das nun möglicherweise eine Beziehung zerreißt. Ob es sich um ein Missverständnis handelt oder um den Beginn eines handfesten Streits um die 1,5 Million Euro, das bleibt vorerst offen. Ein nächtlicher Überfall auf einen der bekanntesten Luxuskonzerne Italiens sorgt für Aufsehen. In Dolo, nahe Venedig, ist das Werk von Prada Ziel eines spektakulären Einbruchs geworden. Die Täter kamen in der Nacht, mit mehreren Fahrzeugen rammten sie den Eingang des Fabrikgeländes gezielt mit voller Wucht. Innerhalb kürzester Zeit verschafften sie sich Zugang zur Produktionsstätte. Die Bande steuerte offenbar direkt die Bereiche an, in denen besonders wertvolle Ware lagert. Insiderwissen. Ihr Ziel? Luxusschuhe. Produkte, die später weltweit verkauft werden sollten. Nach wenigen Minuten war alles vorbei. Die Täter verschwanden mit ihrer Beute. Zurück bleibt ein erheblicher Schaden. Nicht nur durch die gestohlenen Waren, auch Tore, Sicherheitsanlagen und Teile der Infrastruktur wurden zerstört. Italienische Medien sprechen bereits von einem Schaden in Millionenhöhe. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine organisierte Gruppe handelt. Solche Banden sind spezialisiert auf Überfälle in der Luxusbranche. Schnell, präzise und oft international vernetzt. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Jetzt geht's nach Luino. Auch so ein Ort, den ich mir vielleicht mal etwas tiefer vornehmen sollte. Stellt euch vor, ihr geht durch ein historisches Schloss und plötzlich erzählt euch die Geschichte nicht irgendein Audioguide, sondern Lego. Genau das passiert im Schloss Duino bei Triest. Dort startet eine neue Ausstellung mit dem Titel Pezzi di Storia, also Stücke der Geschichte. Und der Name ist ziemlich wörtlich zu nehmen. Über 300.000 Lego-Steine wurden verbaut, um die Vergangenheit dieses Ortes zum Leben zu erwecken. Ab dem 17. April wird der Rundgang im Schloss um viele Lego-Installationen erweitert. Und die zeigen nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die Geschichten, die sich dort abgespielt haben. Das Herzstück ist ein riesiges Modell des Schlosses Duino. Wirklich detailverliebt, ich habe schon Fotos gesehen. Mauern, Innenhöfe, Gärten, alles aus Lego nachgebaut. Und das Ganze hat über ein Jahr Arbeit gekostet. Dahinter steckt unter anderem Riccardo Zangelmi, Italiens einziger offiziell zertifizierter Lego-Künstler. Gemeinsam mit den Eigentümern des Schlosses hat er rund 70 Szenen entwickelt, die Geschichte greifbar machen. Und die Bandbreite ist ziemlich groß. Es geht um das Leben im Schloss, um historische Ereignisse und sogar um Napoleon. Die Schlacht von Waterloo wurde nämlich ebenfalls nachgebaut. Die Idee dahinter? Geschichte soll nicht trocken sein, sondern zugänglich, spielerisch und für alle Generationen spannend. Und hier fährt gerade die Polizei vorbei, vielleicht auf der Suche nach den Prada-Tätern. Oder wie Initiator Dimitri della Torre e Tasso sagt, eine echte Reise durch die Zeit. Auch praktisch gedacht, alle Texte zur Ausstellung gibt's gleich in 4 Sprachen. Italienisch, Slowenisch, Deutsch und Englisch. Man merkt also, hier rechnet man mit internationalem Publikum. Schon jetzt kommen Zehntausende Besucher jedes Jahr nach Duino. Viele aus Italien, aber auch aus Österreich und Deutschland. Mit der Lego-Ausstellung bekommt das Schloss jetzt nochmal einen ganz neuen Dreh und ist vielleicht eine gute Idee für Familien mit Kindern, wenn das Wetter am Strand nicht so recht mitspielt. Denn wer hier durch die Räume geht, tritt nicht nur in die Vergangenheit ein, sondern mitten hinein in ein riesiges, aus 300.000 Lego-Steinen gebautes Geschichtsbuch. Werbung. Ich gehe jeden Morgen auf dem Weg zu Pino daran vorbei und winke kurz. Und Thomas Sawyer winkt zurück, denn sein Büro liegt zur Straße raus. Wir reden über das Hotel Savoy, eines der Traditionshäuser Grados, inzwischen in der 4. Generation von derselben Familie betrieben. Eben den Österreichern Thomas und Uli Sawyer bzw. Tochter Anna. Da ich ja selbst in Grado wohne, kenne ich alle Hotels immer nur aus zweiter Hand und war nie dort zu Gast. Aber ich kenne hunderte Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer persönlich, die in Grado Urlaub machen. Und daher kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass alle, die dort waren, vom Savoy schwärmen. Die Stammgastquote ist 90%, was ja für sich spricht. Und abgesehen vom Service kommt natürlich noch die perfekte Lage hinzu. 100 Meter vom Haupteingang des Strandes und 100 Meter zu Pino. Es gibt auch ein schickes Spa und sehr gute Küche, eine Bar und immer wieder Veranstaltungen. Aber was wirklich klasse ist, das Savoy hat als einziges Haus einen Innen- und Außenpool. Und das ist ganz stark, da kann der Urlaub von keinem Tiefdruckgebiet verdorben werden. Es ist übrigens auch das einzige Hotel in Grado mit 5 Sternen. Doch all das sind nur die technischen Fakten. Das wirklich Entscheidende ist die Gastgeberfamilie. Österreicher eben, die unsere Bedürfnisse verstehen. Nicht nur wegen der Sprache, sondern weil sie seit Jahrzehnten Gastgeber sind. Und das ist doch gut zu wissen. Übrigens habe ich über das Savoy schon lange vor meinem Podcast auch immer wieder in meinem Blog geschrieben. Selbstverständlich nicht als Werbung. Und deswegen kann ich hier mit gutem Gewissen trommeln. Aber es wird noch besser. Coldcation ist ja immer mehr in Mode, also im Winter, aber auch im Sommer mal in die Berge, in die Natur, in die klare Luft. Und da hätte ich auch noch was von der Familie Sawyer für euch, nämlich das Traditionshotel Drei Zinnen in Sexten in Südtirol, das als Wirtshaus seit 1841 existiert und 1929 als Hotel aufgebaut wurde. Es ist eines der traditionsreichsten Häuser Südtirols, denn um die Skischule des Hotels kümmerten sich einst Luis Trenker und Heinrich Harrer. Ich glaube, zu diesen beiden Giganten muss ich nichts mehr sagen. Ein Leben, das mit Brad Pitt verfilmt wird, besser wird's wohl nicht mehr. Ich war gerade vor 2 Wochen zum ersten Mal dort. Wahnsinnig schön dort oben. Und das sage ich als Mensch des Meeres. Hotel Savoy in Grado und Hotel Drei Zinnen in Sexton von Familie Sawyer. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Jetzt erzähle ich euch von einem neuen Trend in Italien und weltweit. Ihr wacht im Hotel auf, zieht die Vorhänge auf, Sonne, Meerblick, alles perfekt. Und dann die große Frage, Frühstücksbuffet oder noch 5 Minuten liegen bleiben? Tja, immer öfter lautet die Antwort inzwischen, Buffet gibt's nicht mehr. Denn tatsächlich verabschieden sich immer mehr Hotels vom klassischen Frühstück. Entweder komplett oder zumindest als Inklusivleistung. Was jahrzehntelang quasi zum Standard gehörte, wird gerade still und leise umgebaut. Übrigens, im Savoy ist das Frühstück nach wie vor sehr üppig. Der wichtigste Grund ist ziemlich simpel. Kosten. Frühstück ist für Hotels aufwendig. Personal, Einkauf, Hygiene, Logistik. Gleichzeitig steigen Lebensmittelpreise und Löhne. Für viele Betriebe lohnt sich das klassische Buffet schlicht nicht mehr. Schätzungen aus der Branche gehen sogar davon aus, dass rund 7% der Gesamtkosten eines Hotels allein auf das Frühstück entfallen. Ein riesiger Posten für eine einzige Tageszeit. Dazu kommt der zweite große Faktor, Personalmangel. Gerade am Morgen braucht man viele Hände. Küche, Service, nachfüllen, abräumen. Und genau dieses Personal fehlt vielerorts. Die Folge, Hotels denken ihr Angebot neu. Statt Übernachtung inklusive Frühstück heißt es immer öfter, Zimmer ja, Frühstück optional oder eben gar kein Frühstück mehr. Das passt auch zu einem größeren Trend in der Branche, sogenannte ungebündelte Angebote. Heißt, Gäste zahlen nur noch für das, was sie wirklich nutzen. Frühstück wird zum Zusatz, wie Parkplatz oder Spa. Das bedeutet auch, dass man das Hotelzimmer preiswerter auf den Buchungsplattformen anbieten kann. Cleverer Trick. Und dann gibt es noch eine dritte Entwicklung. Ganz neue Hoteltypen. Self-Service-Hotels verzichten oft komplett auf Gastronomie. Kein Restaurant, kein Buffet, manchmal nicht mal Personal vor Ort. Die Idee dahinter, günstiger übernachten und dafür außerhalb frühstücken. Und es gibt einen Punkt, der lange unterschätzt wurde. Nachhaltigkeit. Denn Frühstücksbuffets sind notorisch ineffizient. Damit alles immer verfügbar ist, vom Rührei bis zum Croissant, wird oft, eigentlich immer, mehr vorbereitet, als tatsächlich gegessen wird. Die Folge, erhebliche Lebensmittelverschwendung, was am Ende des Morgens nämlich übrig bleibt, landet im Müll. Auch das trägt dazu bei, dass Hotels umdenken. Kleinere Angebote, à la carte oder eben gar kein eigenes Frühstück mehr. Und genau hier wird es spannend, vor allem mit Blick auf Italien. Denn dort, ihr wisst es, war das klassische Hotelfrühstück ohnehin nie so zentral wie etwa in Deutschland oder in Österreich. Stattdessen gehört es ja fast schon zur Kultur, morgens in die Bar zu gehen. Und darüber habe ich ja ein ganzes Buch geschrieben. Ein Espresso, ein Cornetto, kurz stehen, weiter geht's. Aktuelle Tourismusanalysen zeigen deshalb, dass Hotels gerade in Italien verstärkt auf lokale Kooperationen setzen und Gäste bewusst nach draußen schicken. In Cafés, Bäckereien, ja, ins echte Leben. Das Ganze passt perfekt zum veränderten Reiseverhalten. Viele Gäste wollen heute flexibler sein, früher los, später essen oder eben gar nicht frühstücken. Und gerade in Städten gilt, warum Hotelbuffet, wenn das beste Café gleich um die Ecke ist? Heißt unterm Strich, das Frühstück verschwindet nicht, aber es verlagert sich. Raus aus dem Hotel, rein in die Stadt. Und vielleicht ist das gar keine schlechte Entwicklung, denn seien wir ehrlich, das italienische Frühstück, das findet man sowieso selten am Buffet, sondern eher da draußen, in einer kleinen Bar, mit gutem Kaffee, bisschen Chaos, der Gazzetta dello Sport und ganz viel Lokalkolorit. In diesem Sinne, morgen vielleicht einfach mal nicht im Hotel bleiben. Ich habe übrigens im letzten Jahr im Hotel Rotkreuzplatz in München gelesen, Schöne Grüße an die nette Betreiberfamilie. Die haben direkt unterm Hotel einen großen Bäcker zum Frühstücken. Das war natürlich perfekt. Reisen wir nach Triest und zu den vergessenen Kindern. Aber vorher ein kleiner Aufreger. Denn in Triest merkt man Inflation gerade nicht im Supermarkt, sondern in der Hand. Eine Kugel Eis kostet inzwischen bis zu 2,50 Euro. Vor 10 Jahren waren es oft noch 1 Euro. Das tut weh. Hier in Grado bei Antoniazzi kostet die Kugel übrigens 2 Euro. Geradezu günstig gegenüber Triest. Ihr wisst, Gelato ist in Italien kein Snack, sondern fast ein Ritual. Spaziergang, Sonne, Piazza und dann eine Kugel. Oder zwei oder drei. Jetzt stehen die Leute zwar immer noch Schlange, aber sie fragen sich, will ich wirklich noch eine zweite Kugel? Ein Eisdielenbetreiber bringt es auf den Punkt. Die Mieten und Energiekosten sind gestiegen, auch Rohstoffe wie Schokolade sind teurer geworden. Irgendwo muss das Geld ja wieder eingespielt werden. Die Folge: Das billigste Vergnügen Italiens wird langsam zu einer kleinen Investition. Vor allen Dingen für größere Familien. Apropos, jetzt zu den 5 zurückgelassenen Kindern von Triest. Hier sind wir alle aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen. Ein Elternpaar flog in den Urlaub, um sich 2 Wochen am Strand von Sharm el-Sheikh zu bräunen. Und sie haben ihre 5 minderjährigen Kinder allein zu Hause in Triest zurückgelassen. Dank der Meldung einer Lehrerin und dem Eingreifen der Polizei wurden die Kinder und Jugendlichen inzwischen in Sicherheit gebracht und in einer Einrichtung untergebracht. Gemeinsam übrigens. Die Eltern gönnten sich einen romantischen, exotischen Urlaub mit Cocktails am Pool und Ausflügen in die Wüste und veröffentlichten auch Fotos auf ihren Social-Media-Profilen. Sie fanden es völlig in Ordnung, ihre Kinder allein zu Hause zu lassen. Die wichtige Frage: Wie alt waren die Kinder? Die 5 Kinder sind alle minderjährig, das haben wir gehört. Ein älteres Kind besucht die Mittelschule, ist also maximal 14. Die 4 Jüngeren gehen in die Grundschule, sind also zwischen 6 und 10. Eine Lehrerin wurde misstrauisch, nachdem eines der Kinder erzählte, dass die Eltern nicht da seien. Sie informierte daraufhin die Sozialdienste, die zusammen mit der Polizei einschritten. Die Kinder wurden zunächst medizinisch untersucht, anschließend kamen alle 5 in die erwähnte Betreuungseinrichtung. Auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Die Eltern waren nach Ägypten gereist, offenbar unter anderem zum Geburtstag der Mutter. In der Wohnung wurden auch Haustiere gefunden, die ebenfalls versorgt werden mussten. Den Eltern wurde erlaubt, die Kinder weiterhin zu sehen, während das Verfahren läuft. Jetzt müsst ihr wissen, Italien nimmt die Sache mit den Kindern ernst. Die Rechtslage ist nämlich eindeutig. Kinder dürfen bis zum 14. Lebensjahr nicht allein gelassen werden, selbst für kurze Zeit nicht. Wer das trotzdem tut, riskiert den Straftatbestand der Abbandono di Minori, Aussetzung oder Vernachlässigung von Minderjährigen. Mögliche Konsequenzen: Ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft, eine Freiheitsstrafe in schweren Fällen bis zu mehreren Jahren, Entzug oder Einschränkung des Sorgerechts. Entscheidend ist, es reicht schon, dass Kinder in eine potenziell gefährliche Situation gebracht werden, selbst wenn nichts passiert ist. Nach den neuesten Berichten wurde die Jugendstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Eltern stehen unter strafrechtlicher Prüfung. Die Kinder wurden vorläufig aus der Familie genommen und was den Fall besonders brisant macht, 5 Kinder waren gleichzeitig betroffen. Und die Eltern waren nicht nur mal kurz um die Ecke, sondern im Ausland. Und die Eltern zeigten sich laut Berichten nicht einsichtig, was man ja auch an den Social-Media-Posts während ihres Urlaubs merkte. Das verschärft die juristische Bewertung. Es ist also kein Kavaliersdelikt, sondern ein klarer Straftatbestand. Die Eltern müssen mit ernsthaften rechtlichen Folgen rechnen. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich bleibe dran. Wir bleiben in Triest und auch bei den Kindern. Um ein kleines Kindermuseum ist eine große Debatte ausgebrochen. Das klingt erst einmal nach einer kleinen Meldung. Ein Kindermuseum in Triest steht auf der Kippe, denn der Immobilienbesitzer hat dem Museum gekündigt und dem Museum nur 10 Tage Zeit zur Räumung gegeben. Ziemlich irre, der Immobilienbesitzer ist die Regionalbehörde für das kulturelle Erbe von Friaul-Julisch-Venetien, also eine öffentliche Einrichtung, die sich um den Schutz, die Erforschung und die Förderung von Kulturgütern kümmert, also auch um Museen. Ganz merkwürdige Geschichte. Das Minimu, so heißt das Museum, ist seit 2008 aktiv und ist ein Ort an dem Kinder spielen, lernen und experimentieren können. Jetzt gibt es eine Petition, die fordert mehr Zeit, mehr Unterstützung, vielleicht sogar ein neuer Standort. Und plötzlich wird aus einem kleinen Museum eine große Frage. Was bleibt in einer Stadt, wenn genau solche Orte verschwinden? Die Unterstützer nennen das Mini-MU eine Realtà Educativa e Culturale, also eine Bildungs- und Kultureinrichtung mit echtem Gewicht. Stadtentwicklung besteht eben nicht nur aus großen Projekten, sondern aus kleinen Orten, die man erst vermisst, wenn sie weg sind. Hoffen wir mal, dass die Bürgerproteste Erfolg haben. Um Kinder geht es auch in der nächsten Meldung. Wo sind bloß die Kinder? Seit vielen Jahren gibt es hier in Grado zwei Grundschulen. Eine Halbtagsschule in Grado und eine Ganztagsschule in Fossalon. Das ist der Ortsteil auf dem Festland. Was ich schon andeutete, wird nun zur schmerzlichen Wirklichkeit. Für die kommende erste Klasse in Fossalon nach den Sommerferien wurden nur 9 Kinder angemeldet. Es ist unklar, ob die Klasse eröffnet wird oder ob die 9 Kinder notgedrungen auf die Halbtagsschule geschickt werden. Was für die berufstätigen Eltern echte Probleme bringt. Dann der Schock. Auch für die Halbtagsschule stehen nur 12 Kinder bereit. Das ist so wenig, dass sogar schon das Schreckgespenst einer Schulschließung herumspukt. Und das würde bedeuten, dass die Grundschulkinder irgendwohin aufs Festland geschickt werden müssen. Schon 2024 gab es ja den Affront, dass die Schulverwaltung nach San Canzian di Sonzo abgezogen wurde. Der Ort liegt in der Nähe von Monfalcone. Wird nun bald auch dort unterrichtet? Grado hat verständlicherweise Angst um die eigene Identität. Was tun? Die Gradeser machen einfach zu wenige Kinder. Da kann auch die Politik wenig tun. Der Bürgermeister, den ich im Fahrstuhl traf und darauf ansprach, breitete nur die Arme aus. Alle schauen zu viel Fernsehen. Netflix sorgt also für eine schwere Identitätskrise. Allerdings betrifft das ganz Italien. Es ist das Land mit einer der niedrigsten Geburtenraten in Europa. Wir bleiben in Grado. Es gab scharfen Protest gegen Laternenpfähle. Ja, gegen Laternenpfähle. Und der Ton ist rau, aber das ist er ja immer in den sozialen Netzwerken. Worum genau geht's? Der 5 Kilometer lange Damm, der Grado mit dem Festland verbindet, zaubert uns allen schon bei der Überfahrt ein Lächeln ins Gesicht. Manche von uns lassen gar die Fensterscheiben runtersurren, um die salzige, feuchtwarme Meeresluft einzuatmen. Für mich immer ein sicheres Zeichen gewesen, dass der Urlaub in diesem Augenblick begonnen hat. Nun sollen dort über die gesamte Strecke 4 Meter hohe Laternenpfähle installiert werden, um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Und das schmeckt den Gradesern nicht, denn es raubt ein wenig von der Faszination des Damms, der auf der Insel Lo Stradone genannt wird, die große Straße. Irgendwie poetisch. Und so hohe Lichtmasten würden dem Damm viel Charme und Poesie nehmen. Der Architekt aus Cervignano, der sich seit 1992 mit dem Projekt Radweg befasst, glaubt sogar, dass jede Art von Licht überflüssig sei. Erstens sei es ja gesetzlich vorgeschrieben, dass Räder mit Vorder- und Rücklicht ausgestattet sein müssen. Wer sich darüber hinwegsetze, sei selbst schuld. Er erklärt weiter, dass der Lagunenabschnitt der einzige Ort sei, von dem aus man gleichzeitig die Lagune, das Kloster von Barbana, den Himmel und die Sterne sowie die Skyline von Grado sehen kann. Mit den Laternen würden wir die Dunkelheit verlieren, die hier etwas Positives ist, sagt er. Hat er schön gesagt. Was die Gradeser auch ein wenig fuchsig macht, bis vor etwa 12 Jahren, manche von euch werden sich erinnern, war die Backbordseite des Damms, von Aquileia kommt, von riesigen Strommasten flankiert, die längst unnütz geworden waren und es dauerte Jahre, bis sie endlich abgerissen wurden. Und nun bauen wir solche Monstren wieder auf, beschwert sich eine Userin auf Facebook. Dann die Entwarnung, gewissermaßen das Happy End. Der Damm wird nun doch nicht mit Straßenlaternen zugepflastert. Das hat der Bürgermeister entschieden und die meisten Gradeser freuen sich darüber. Die Laternenpfähle, die bislang probeweise auf einer Strecke von etwa 200 Metern installiert wurden, werden demnächst abgebaut. Und uns bleibt weiterhin freie Sicht auf die Lagune, das Kloster Barbana und den Sternenhimmel. Es gibt ein Nachspiel. Die Straßenverwaltung würde die Laternen trotzdem gern verbauen, Denn nur noch bis zum Ende des Jahres liegen 1 Million Euro dafür in der Region bereit. Wenn bis dahin nichts passiert, wird das Geld einem anderen Projekt zugeschoben. Der Bürgermeister von Aquileia meldete sich und hätte gern auf seinem Abschnitt des Radwegs mehr Licht und hat um die Laternen gebeten. Und so könnten am Ende alle glücklich sein. Und als letzte Meldung aus Grado. Jetzt kommt es also doch zum Prozess wegen der beinahe Katastrophe. Wir erinnern uns, am 12. Juni 2024 geriet das Schiff Audace auf dem Weg von Grado nach Triest mit 80 Menschen an Bord, 4 Kilometer vor der Küste, in Seenot. Das Schiff war gerade wenige Wochen zuvor in Dienst gestellt worden, weil das Vorgängerschiff nicht hochseetüchtig war. Und ich hatte ein paar Tage zuvor in meinem Newsletter noch geunkt, ein Schiff Audace zu nennen, also etwa Wagemut. Das fordert ja das Schicksal geradezu heraus. Einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts waren ebenfalls an Bord. Die Sache ging einigermaßen glimpflich aus, aber der Schreck wirkt bei vielen bis heute nach. Und die beschädigten E-Bikes hat auch noch niemand ersetzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Gorizia tatsächlich Anklage gegen den Reeder, den Schiffbauingenieur, den Projektberater und den Kapitän erhoben. Bis es wirklich zum Prozess oder gar zu einem Urteil kommt, werden sicher noch viele, viele Monate vergehen. In diesem Podcast bleibt ihr auf dem Laufenden. Und jetzt eine wirklich verrückte Meldung aus Venedig. Aber vorher kurz Werbung. Ich kenne Österreicherinnen und auch Österreicher, die kommen beispielsweise in der Nebensaison nur für den Friseurbesuch nach Grado. Da ich aber inzwischen auch eine Lesebrille brauche, ja, so geht's dahin, habe ich erfahren, dass auch viele Österreicherinnen und Österreicher für den Brillenkauf nach Grado kommen. Rita Gagliotta hat mit ihrem Geschäft Lottica nämlich eine Auswahl, die sich doch sehr von den Standardbrillenläden im Norden unterscheidet. Deswegen hat sie jede Menge Stammgäste aus Wien, Graz und ganz Österreich. Bestimmt sind auch einige von euch darunter. Es gibt natürlich die großen Marken wie Ray-Ban, Oakley und Versace, aber auch kleinere Produzenten wie Giuliani, Cador, Original Vintage oder Bust Out, die bei den Kunden sehr hoch im Kurs stehen, aber fast nirgendwo zu bekommen sind. Übrigens war das auch auf meiner letzten Lesereise eine Quizfrage. Bei welchen Industrieprodukten ist Italien Exportweltmeister? Abgesehen von allen Lebensmittelsachen. Die Antworten unter anderem Fliesen, Luxusjachten und Brillen. Vor allem Brillengläser. Und diese Tradition, kaum zu glauben, lässt sich bis auf die Glaskunst in Venedig zurückführen. Was Glas angeht, ist Italien seit Jahrhunderten führend. Damit sind wir doch schon wieder an der Adria. Außerdem hat Rita selbst, ich kann es nicht anders sagen, einen fabelhaften Geschmack und hilft bei der Beratung, wenn es ein Hingucker werden soll. So individuell wie der Träger selbst. Denn wer will schon graue Allerweltsmodelle? Sie hat auch Sonnenbrillen von großen und kleinen Marken und bietet auch die Sonnenbrillen mit individuell geschliffenen Gläsern an. Zu ihren Serviceleistungen gehören modernste Sehtests mit computergestützten High-End-Geräten, Kontaktlinsen, Reparaturen und einiges mehr. Und oft bekommt sie Mails von Kundinnen, die sehr glücklich mit ihrem Kauf sind und die Brille voll Selbstbewusstsein tragen. Ihr Geschäft Lottica di Gagliotta Rita ist nicht weit vom Postamt und direkt neben der zauberhaften Konditorei Dolce Isola. Ich packe die Adresse und Verlinkungen sowie die Instagram-Seite in die Shownotes. Im Cinema Rossini, im Stadtteil Cannaregio, gibt es bald einen Filmeabend, bei dem man nicht stillsitzen muss, sondern stricken oder häkeln darf. Das Format heißt Cinema e Gomitoli, also Kino und Wollknäuel. Während auf der Leinwand der Film läuft, klappern im Saal die Stricknadeln. Die Idee dahinter? Kino wieder zu einem sozialen Erlebnis zu machen. Nicht nur schauen, sondern gemeinsam etwas tun. Das ist genauso schräg, wie es klingt, aber eben auch irgendwie ziemlich charmant. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, und empfehlt ihn weiter. Würde mich riesig freuen. Ganz wichtig, Abonnement, das klingt immer so, als würde es was kosten. Nein, es kostet nichts. Ihr bekommt nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Und ihr wisst ja, wir kommen jetzt wöchentlich. Samstag ist Dolce Vita-Tag. Und am allerwichtigsten, mein neues Buch Espresso unter Sternen erscheint bald. Ihr könnt es jetzt schon bis zum 19. April bei Autorenwelt bestellen. Die Adresse ist ganz simpel, autorenwelt.de/espresso. Und ihr bekommt ohne Mehrkosten ein signiertes Exemplar von mir. Ihr könnt es natürlich auch überall sonst im Buchhandel oder online vorbestellen. Unter allen Vorbestellern verlosen wir Kaffeetassen mit dem Covermotiv. Wirklich sehr, sehr schöne Tassen. Jetzt, apropos, erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.